Und wir starten die nächste Runde hier auf der Bühne mit der Katrin Rönicke und dem Stefan Schulz. Eure Bühne.
Sehr gut. So, die Subscribe macht jetzt hier auch so eine kleine Kapitelmarke nach den vielen Technik-Talks, auch wenn nachher nochmal eine technische Frage zumindest in den Raum gestellt wird. Und wir läuten so einen etwas kulturellen Teil ein, wobei wir ja jetzt schon Erinnerungen hatten, gestern von Tim. Und Danny hat ja auch eine kleine Podcast-Geschichte erzählt. Und wir haben jetzt mit Katrin auch Podcast-Geschichte auf der Bühne, die ich so gar nicht kenne in ihrer Initialzündung, weil ich selber noch gar nicht so lange ein Subscribe-Teilnehmer bin. Aber du hast, soweit steht geschrieben, 2017 Haus 1 ins Leben gerufen. Heute eine recht etablierte Marke und Adresse, wo man seine Podcast-Wünsche hinbringen kann. Jetzt werden wir natürlich gleich darüber reden, wie ihr das heute macht. Aber weißt du noch, mit welcher Idee und welchem Antrieb ihr damals gestartet seid?
Ich versuche mich zu erinnern. Vor 7 Jahren kam meine Mitgründerin Susanne Klingner gerade aus den USA. Die war ein Jahr in den USA und hatte das Glück, dort an der Uni ein Podcast-Seminar zu halten, was ja sehr ambitioniert war, weil sie hatte auch erst ein Jahr vorher überhaupt mit dem Podcasten, also sie hat schon lange mit mir gepodcastet, aber so dieses ganze Technische drumherum habe immer ich gemacht und sie hat mit mir geredet. So, und ich habe dann alles veröffentlicht hinterher. Und sie hatte das dann sozusagen ein Jahr vorher in einem Crashkurs von mir gelernt und hat dann in den USA an der Uni das dann gleich an Studierende weitergegeben. Was ganz cool war, weil sie einfach super nette Leute kennengelernt hat von Vox, von NPR, von diesen ganzen Podcast-Firmen, die es damals dort schon gab. Und bei uns war 2017, ich glaube, 4000 Hertz schon am Start. Die Pool Artists gab es schon, aber sonst noch nicht so, was man heute kennt, Womens oder sowas, die waren alle noch gar nicht da. Und sie kam zurück und hatte da, also in den USA sind sie ja auch immer gleich so, gründen, 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 ne? Ich kann ein bisschen was und ich gründe eine Firma und ich mache eine Million damit. Also Gimlet war da gerade eine ganz große Sache zum Beispiel, die inzwischen ja auch an Spotify verkauft sind und glaube ich auch nicht so ganz glücklich damit, aber andere Geschichte. Und sie kam zurück, war enthusiastisch, hat mich angesteckt mit ihrem Enthusiasmus und meinte, willst du nicht auch eine Podcast-Firma mit mir gründen? Und ich sagte, ja, ich will. So. Und die Idee war, also wir haben schon von 2013 an zusammen gepodcastet, Feminismus für alle heißt der Podcast jetzt, viele kennen ihn noch als Lila-Podcast, den hatten wir schon, ich habe mit Holger Klein die Wochendämmerung gemacht, der war auch direkt mit am Anfang dabei, es gab den Halbe Kartoffel-Podcast, der ist mit zu uns dazugekommen, also die Idee war so ein bisschen diverser, bisschen politische Bildung, bisschen Journalismus und gucken, was geht.
So. Okay, also man hat also eine Initialzündung durch Antrieb und Nachahmung.
Total. Ich finde sowieso Nachahmung, das war also zumindest die ersten 5 Jahre oder so, habe ich fast nur US-Podcasts gehört, um zu gucken, wie machen die das, was haben die für Ideen, warum funktioniert das für mich gut? Weil da gab es ja auch noch gar nicht so wahnsinnig viel. Es gab schon einiges, was auch gut funktioniert hat, aber unsere Idee war zum Beispiel auch zu sagen, in den USA gibt es super viele Storytelling-Formate, hier bei uns leider noch gar nicht. Wie können wir das hier auch reinbringen? Wie können wir das selber machen auch?
Ja, weil das ist jetzt die Einflugschneise, weshalb wir das auch als Talk hier auf der Bühne machen, ungewöhnlicherweise für die Subscribe. Denn diese Initialzündung an sich kennen wir ja alle. Und interessant ist ja, dass ihr schon Podcasts hattet. Also du hast ja Namen genannt von Podcast Wochendämmerung, Lila Podcast heute umfirmiert, aber sozusagen die gleiche Projekt, das gleiche Projektidee. Bis heute nur ab so einem Initialzündungsmoment gibt es ja 2 Wege, die man gehen kann. Und ich will kurz erinnern, ich habe 2019 bei meiner zweiten Subscribe so einen Vortrag gehalten, wo ich den Begriff Podcast nochmal befreit habe eigentlich von allem, was Radio ist. Mhm. Also wenn alte Radiosender, die noch aus dieser UKW-Zeit und wir senden und so weiter, kommen und dann sagen, wir entdecken jetzt auch das Internet, dann nennen die das einfach Podcast, obwohl ich halt sage, okay, das ist aber trotzdem noch Radio. Und wenn der Spiegel oder die Zeit auf die Idee kommt, wir machen jetzt auch mal so presseähnlich, ein bisschen mit Distanz Audio, dann nennen die das plötzlich Podcast, aber eigentlich ist es nur neues Radio.
Okay, also du meinst nicht nur die Teile, die schon im Radio liefen und dann nochmal zweitverwertet werden, genau, sondern auch wenn jetzt generell Nachrichtenhäuser...
Genau. Und jetzt 5 Jahre später, was ja nur eine Subscribe später ist, würde ich nämlich auch so ein bisschen revidieren, weil meine große Angst 2019 war, wenn wir jetzt den Podcast-Begriff einfach hingeben für alle, dass sie ihn verwenden, dann verwässern wir doch eigentlich diese Gründungsidee, dass man sagt, nee, ich mache den Podcast aus innerem Antrieb heraus, weil es was zu erzählen gibt, wie auch immer, und dann verstrickt man sich in stundenlangen Podcasts. Es ist natürlich dann über Tim auch relativ so ein deutsches Phänomen, dass man so 3-4 Stunden lange Podcasts macht und dann wild durcheinander gequasselt wird. Und du hast ja eben schon gesagt, in Amerika gab es so diese Erfahrung, nee, die machen da so Programmgestaltung. Also die haben so Konzepte, die machen sich vorher Gedanken, die haben nicht nur, heute Abend treffen wir uns und dann geht's halt los. Und ich war jetzt auch lange so hin und her gerissen, würde ich jetzt meine private Podcast-Definition dafür öffnen? Und ich finde, Haus 1 ist eben so ein Beispiel, dass man sagt, okay, das ist, und das ist jetzt auch zu klären, ist es eine Organisation, ist es ein Unternehmen oder ist es einfach ein Netzwerk? Also wo sind da eigentlich die Grenzen? Habt ihr jetzt klare Mitarbeiterstrukturen, Mitgliedschaften, wie wird das organisiert? Also beschreib uns mal, wie Haus 1 aufgebaut ist, wie ihr es auch aufgebaut habt. Also ruhig die Geschichte, da gibt es ja auch Learnings. Danny hat gestern von einem Podcast-Projekt berichtet und meinte schon, ja, zwischen Folge 10 und 20, 30 gibt es dann immer gleich große Veränderungen, die man so einplanen muss. Man wird dann auch so überrascht, plötzlich wird es emotional. Alles geht drunter und drüber. Und trotzdem will man ja diese Podcast-Idee beibehalten, ohne sich so Organisationslogiken auszuliefern. Also ihr habt jetzt die Idee Podcast beibehalten, aber trotzdem Organisation gegründet. Wie gelingt sowas?
Ja, ich weiß gar nicht, was ist denn nochmal genau die Idee Podcast? Vielleicht musst du das nochmal definieren, weil dann kann ich dir sagen, ob wir es wirklich beibehalten haben oder nicht.
Also die Idee Podcast ist, man hat selber Lust auf Podcast und will nachahmen, kauft sich die Technik und das ist ja dann an so Talks wie heute, die wir hatten, auch alle diese Technologien, die uns vorgestellt wurden, befreien ein Jahr von Organisation.
Ja.
Man braucht weder hier einen Programmdirektor noch da eine Budgetstelle noch sonst irgendwas, sondern nö, ich schicke das halt zu Auphonic und nicht in die Technik. Mhm. So, ich kann also meiner Podcast-Idee relativ treu bleiben und fast wie so ein Daytrader morgens eine Idee haben, die ich mittags produziere und abends publiziere und dann gehe ich ins Bett und es ist schon erledigt.
Ja.
Anders als plötzlich kommt Nicole Diekmann vom ZDF und sagt, ich habe da auch so eine Podcast-Idee. Und man denkt sich so, naja, aber du kommst doch vom ZDF, also können die da das nicht oder was? Haben die da keine Technik, haben die keine Organisation? Es ist doch alles da. Ja. Warum gipfelt die Haus-1-Geschichte jetzt darin, dass ihr aus diesem Ich mag Podcasts und höre sie gern und plötzlich bin ich eine Anlaufstelle für Nicole Diekmann?
Oh je. Also das müsste man natürlich Nicole Diekmann fragen, warum sie das dann letztendlich mit uns gemacht hat. Nein, also ganz offensichtlich hat das ZDF die Idee nicht verwirklichen wollen, sonst hätte sie es ja da machen können.
Aber darfst du sagen, ob sie die Idee erst im Haus da vorgestellt hat und danach kam sie zu euch? Oder?
Das weiß ich gar nicht. Ich habe das auch nur auf Blue Sky gesehen. Sie hatte das so gepitcht und ich dachte, das ist eine coole Idee. Lass uns das versuchen, lass uns das machen. Mhm. Und dann haben wir telefoniert und es ist genau wie du sagst. Also dann telefoniert man mit jemandem, man ist so Feuer und Flamme und denkt so, ja, yeah, das ist cool, das ist super. Dann trifft man sich und dann hat man noch mehr Ideen und den laden wir ein und das ist eine Idee. Und ich glaube, das ist schon noch genauso dieses, sagen wir mal, das Kreative. Ne? Das ist ja das vielleicht, was du meinst mit die Podcast-Idee. Dieses Kreative, dieses, ich weiß eigentlich heute gar nicht, was ich nächste Woche mache, weil das passiert ja erst noch. Und dann gucke ich, wie ich das irgendwie kreativ verarbeiten kann, sodass alle auch irgendwie Spaß daran haben. So.
Und man entwickelt vor allem mit dem Publikum und nicht in internen, unendlichen Konferenzen.
Genau, das ist zum Beispiel auch was für uns total wichtig ist, eben so diese Community auch zu haben. Damit haben wir auch gestartet. Also der Leader-Podcast ist sicherlich auch dank Tim, der in den ersten Folgen oder unsere ersten Folgen hat er bei sich bei NSFW immer wieder Werbung dafür gemacht. Und so kam dann natürlich auch so ein bisschen die Tim-Community zu uns. Und dann haben wir auch gelernt, das ist total toll, wenn man so nettes Feedback hat und miteinander ins Gespräch auch kommt, in den Kommentaren oder auf Konferenzen. Also dieses Community-Pflegen, das haben wir auch weiterhin für unsere, ich nenne es jetzt mal Originals. Aber das ist ja nicht das Einzige, was wir machen, sondern wir produzieren inzwischen auch Auftragsproduktionen für andere, fürs ZDF, für den HR, für Stiftungen, wo wir dann Teile und manchmal auch ganz die, ich sag mal, Entscheidungsmacht abgeben und dann ausführende Gewalt sind, weil das einfach auch ein Standbein für uns ist, ein finanzielles Standbein. Also wir haben die Community als finanzielles Standbein, wir haben Auftragsproduktion als finanzielles Standbein und was wir dann auch irgendwann dazu genommen haben, ist Werbung als finanzielles Standbein mit zu nutzen, weil wir einfach gemerkt haben, dann können wir noch viel mehr geile Sachen machen, wenn wir mehr Geld haben. Das ist so ein bisschen eingebrochen jetzt im vergangenen Jahr vor allem. Also dieser Markt konzentriert sich jetzt so ein bisschen the winner takes it all mäßig auf die ganz großen Podcasts, ich sag mal 50 bis 100.000 Downloads die Woche. Ich glaube, da die können gut mit Werbung leben. Wir haben jetzt eben dieses Auftragsding und Community-Ding, ist jetzt so unser Bereich.
Ja, wenn ihr sagt, ihr bietet Podcast as a Service an, so. Wir wissen ja alle, dass man so eine Idee hat und dann will man die so ausbreiten und auf der einen Seite kann man, das war ja bei 4000 Hertz damals auch, dass sie so gesagt haben, wir stellen so die Technik zur Verfügung. Ihr stellt aber...
Wir machen oft auch Redaktion, also sehr oft Redaktion, sehr oft sind wir auch schon beim Konzeptionsprozess mit dabei, also dass wir wirklich so Workshops machen, wo Leute sich ein, zwei Tage gemeinsam irgendwo einsperren und dann wird überlegt, okay, wir wollen einen Podcast machen, aber was ist eigentlich ein guter Podcast für uns, also für eine Stiftung oder für irgendeine andere Organisation? Und ganz interessanterweise, dadurch, dass wir ein bestimmtes Portfolio haben, kommt auch ein bestimmtes Portfolio zu uns. Das ist dann halt auch aus dem Bereich politische Bildung, journalistische Sachen, sodass wir, selbst wenn wir nur schneiden, ja, also gibt es auch Produktionen, die machen eigentlich alles inzwischen selber, nachdem wir sie beraten haben, wie es geht. Ich mag das auch sehr gerne, so wie ich das selber auch von Tim gelernt habe, ne, dass ich einfach mein Wissen weitergebe und die Leute einfach selber machen, so. Und dann schneiden wir vielleicht noch, aber wenn ich dann diesen Podcast schneide oder unsere Leute diesen Podcast schneiden, lernen sie noch ein bisschen was dabei. Es ist immer interessant. Also ich glaube, das haben wir uns schon auch erhalten, dass die Inhalte, die wir machen, etwas sind, mit dem wir uns auch selber identifizieren können.
Ja, und das war für mich so neu. Also ich habe das erst, sagen wir mal so 2019 in diesem Rahmen, da war für mich klar, so den Podcast macht man selbst, man hat die Idee, man fummelt sich so ein bisschen rein, dass die Webseite funktioniert, für den Rest hat man dann Auphonic und so weiter. Und dann habe ich jetzt festgestellt, es gibt Leute, die sind richtig verliebt in dieses Format Podcasts, aber wollen gar nicht ans Mikrofon.
Ja, ja, die gibt's auch. Also eine Mitarbeiterin von uns, Katharina, schöne Grüße, die liebt Redaktionsarbeit, die liebt es, Skripte zu schreiben, die mag alles so im Background sozusagen zu arbeiten. Und die ist auch mal am Mikrofon, wer die Wochendämmerung hört, kennt sie als die Faktencheckerin auch. Aber die muss das gar nicht so haben. So. Die mag lieber so ein paar Sachen schreiben und korrigieren und nachdenken und so. Also das ist so ihr Ding. Ja.
Ihr habt jetzt für Haus 1 so einen Ethikkatalog, der hat auch so einen spezifischen Namen. Ich weiß jetzt gar nicht, so eine größere Sache, an der ihr euch beteiligt. Also wenn wir an Produktion beteiligt sind, finden keine Inlandsflüge statt und solche Sachen. Das hat ja natürlich alles so ein, also da weiß man, wo das herkommt. Habt ihr auch Ethik-Podcast-Grundsätze? Also was man ja sieht ist, ihr sortiert anscheinend, also entweder wird irgendwas gar nicht erst an euch herangetragen oder ihr siebt eben aus. Habt ihr da euch über Maßstäbe intern verständigt oder ergibt sich das einfach so im Alltagsgeschäft oder habt ihr einfach so ein organisationales Mindset, das einfach völlig klar ist, was aussortiert wird, ohne dass ihr nochmal drüber sprechen müsst?
Wir sprechen immer drüber. Also es wird jetzt nicht irgendwie Einzelentscheidungen getroffen, weil es sind ja oft auch finanzielle Entscheidungen und da haben wir einfach das Prinzip, dass wir sagen, wir sprechen immer drüber, sind uns aber, Susanne und ich arbeiten seit 2008 zusammen. Wir sind uns so schnell einig in den meisten Fällen, dass wir so, nee, das machen wir nicht und nee, das passt nicht zu uns. Also keine Ahnung, viele Podcasts haben zum Beispiel lange Werbung gemacht für hier die Clark-App, das ist irgendwie so eine Versicherungs-App oder so. Und wir gleich gesagt, nee, das machen wir auf keinen Fall, weil schnell gegoogelt, Stiftung Warentest, total übel, auf keinen Fall. So, ne? Also das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Es gibt dann auch mal, wir bekommen wahnsinnig viele Konzepte gepitcht. Also Leute denken, wir haben unendlich Geld und sie müssen einfach nur ihre Podcast-Idee zu uns bringen und schon bezahlen wir das und produzieren das. Und manchmal versuchen wir dann auch, also wenn wir die Idee total toll finden, dann versuchen wir schon unsere Erfahrung zu nehmen und zu sagen, gut, und jetzt versuchen wir das wiederum bei Leuten zu pitchen, die tatsächlich Geld haben, Stiftungen oder öffentlich-rechtliche Medienhäuser. Und ganz oft ist es auch so, nee, das, das passt nicht zu uns, den machen wir nicht. Also dann sagen wir, danke für die Idee, aber eher nicht.
Und trotzdem habt ihr ja monatliche Umsatzziele wahrscheinlich, die ihr erfüllen müsst, damit der Laden überhaupt läuft?
Ja, natürlich. Die erfüllen wir leider gerade nicht so gut. Also wer das hört, so wir können immer auch noch Community-Unterstützung gebrauchen aktuell. Das letzte Jahr 2023 war für viele in der Podcast-Szene nicht so gut. Also gerade wenn man eben den Werbemarkt kennt und gesehen hat, also sind wir jetzt nicht die Einzigen, die davon betroffen sind. Und klar, also das ist dann oft auch, dass wir sagen, ist das gerade so noch in dem Bereich, wo wir finden, das passt zu uns und wir brauchen jetzt einfach auch das Geld.
So. Ja. Klammern wir das mal aus, also wir gehen jetzt mal davon aus, Geld wäre irgendwie so da, nicht nur wie im letzten Jahr, sondern insgesamt. Welche neuen Jobs gibt es dadurch, dass man Podcasts so machen kann wie ihr? Und damit meine ich jetzt eben nicht als so richtiges Unternehmen. Thomas hatte gestern so eine Idee von Kooperative vorgestellt.
Ja, genau, also, gibt es übrigens auch. Die Audio-Kooperative heißen die tatsächlich. Das sind aber vor allem Radiojournalisten, die sagen so und dann tun wir uns nochmal zusammen und bieten das eben auch an, was wir anbieten, so Podcast as a Service.
Genau, da fließt ja dann so Know-how zusammen. Genau. Wir wissen natürlich alle, dass Budgets, klar, jetzt sind sie so eingebrochen, aber wir kennen so den einen oder anderen Audioproduzenten und wissen auch, okay, der Laden lief irgendwie mal so richtig gut. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt in Deutschland so eingebrochen ist, aber könnt ihr nicht nur Jobs schaffen, sondern jetzt Berufe erfinden, die es nicht gab und die es auch erkennbarerweise, die großen Öffis haben ja jetzt auch wirkliche finanzielle Sorgen, also jetzt wird irgendwie diskutiert, ob Dreisat gestrichen wird, was zum Beispiel jetzt für uns, ich mache mit Wolfgang Schmidt ein Lese-Podcast hinter einer Paywall, was ja für uns gleich bedeutet, okay, also wenn jetzt das Fernsehen keine Sachen mehr anbietet, wo mal Literatur besprochen wird, dann könnten wir halt auch überlegen, ob wir wirklich immer nur Sachbücher besprechen oder nicht auch mal in die Belletristik ausweichen. Was ja für mich so heißt, okay, hier wird wirklich was geschaffen, weil wenn ich mit meinen ehemaligen Professoren darüber rede, dass wir schon so einen akademischen Einschlag machen und auch so eine Landschaftspflege für so Nachwuchs, was soll ich eigentlich studieren, ich bin gerade so zwischen Schule und Studium und so und plötzlich ist man, was ich ja nicht so, also ich für mich ist das mehr so eine Aufgabe, aber es wird einem so auch häufig als Verantwortung herangetragen. Welche Bücher bespricht man jetzt, was macht man in seinem Podcast und so weiter und ich denke mir dann irgendwie, eigentlich müsste man sich auch mal Gedanken darüber machen, welche Jobs gerade geschaffen werden, also die sich nicht nur so verändern, sondern die auch geschaffen werden. Und deswegen auch meine Erwähnung von im konkreten Fall jetzt Joscha, der eben auch 2019 bei einer Subscribe war, ganz anderes beruflich gemacht hat und jetzt plötzlich hauptberuflich Podcasts konzipiert, aber wirklich nur diesen Audio-Teil, den gefühligen, da wo Emotion erzeugt wird, weil alle inhaltlichen Sachen, die will er gar nicht machen. Also das ist so, das gab es ja vorher eigentlich so gar nicht. Klar, wir hatten irgendwie Leute, die haben die Filmmusik für die Fernsehserien gemacht oder so, aber das war halt so Handwerk. Und jetzt gibt es aber echte konzeptionelle Drehmomente, die an Joscha hängen. Also je nachdem, was Joscha für Ideen liefert, so stelle ich es mir dann vor, wird dann Konzeption darum gebaut oder nicht.
Ach so. Also falls wir den gleichen Joscha meinen,
Grunewald.
Ja, der arbeitet ja auch für uns ganz viel. Es ist auf jeden Fall so, dass wir meistens so zwei Dinge gleichzeitig entstehen, aber meistens gibt es schon ein Konzept für einen Podcast und dann gibt es auch schon so eine Vorstellung, was für eine Musiken oder so könnten da irgendwie gut passen. Dann schickt man ihm so Audiobeispiele und dann passiert irgendwas ganz Kreatives in seinem Kopf und er schickt so verschiedene andere selbst komponierte Sachen so, so vielleicht und dann sagen wir so, ja, noch so ein bisschen so und also genau, aber das ist glaube ich ein Job, der ist gar nicht so wahnsinnig neu, nur für Podcasts ist er neu, genau wie Redaktion ist eigentlich kein neuer Job, aber für Podcasts eine Redaktion zu sein, ist vielleicht doch neu, weil vielleicht muss man Dinge da auch noch mal ein bisschen anders schreiben, ein bisschen anders vorbereiten als in anderen Medien, also es gibt so die alten Jobs aus den alten traditionellen Medien, gibt es jetzt auch in der Version Podcast und wie man das dann so macht, dass es gut klingt in den Ohren, das ist tatsächlich auch etwas, was vor ein paar Jahren in den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel noch relativ brach lag, also wo wir dann auch gut in eine Lücke gestoßen sind, muss man sagen, so als Firma, die sagen kann, ja, ja, so muss Radio klingen, aber wir wollen ja wie ein Podcast klingen, ein bisschen lockerer, ja. Ne, nicht so vorgetragen, sondern in einem Gespräch und so. Inzwischen ist es gar nicht mehr so, dass so viele neue Jobs da entstehen und vor allem in den Journalistenschulen wird das alles jetzt schon mitgelehrt.
Also ich bin mir da nicht so sicher. Ich denke jetzt viel darüber nach. Wir haben jetzt irgendwie so eine Zeit, in der wir die alten Showmaster verabschieden. Thomas Gottschalk, sage ich jetzt mal so. Der hat jetzt ein Buch, macht so seine Runde und man stellt so fest, okay, es geht heute sehr viel um seine Person, weil es auch damals schon viel um seine Person ging.
Ja.
So, damals hat man 10.000, 20.000, 100.000 Euro pro Sendeminute um eine Person herumgebaut, weil man festgestellt hat, okay, bei den Nachrichten ist so ein bisschen egal, wer sie dann vorträgt. Da ist einfach eine Redaktion, die baut so ein Skript zusammen und dann wird es halt vorgetragen. Und ob das jetzt Susanne Daubner ist oder Klaus Kleber.
Also Susanne Daubner ist schon...
Ja, sie hat eine Fanbase, aber die Leute würden jetzt nicht sagen, ach so, heute ist nicht Susanne da, dann schalte ich aus. So, also das Phänomen gab es nicht. Es gab aber das Phänomen, ach, der Tommy moderiert, okay, ich schalte ein. Und dann hat ganz Deutschland eingeschaltet. Und es hat so, wie soll man sagen, so zirkuläre, man will am nächsten Tag mitreden können.
Ist so das
genau.
Stichwort, ne?
So, und jetzt haben wir aber so eine Zeit, in der wir eigentlich nur noch diese Art von, wir verstecken, was hinter der Kamera und hinter der Kulisse läuft. Es kommt darauf an, wer moderiert. Und danach ist zweitrangig, also danach ist erst entscheidend, was besprochen wird. Mir fällt das immer wieder auf, dass sich die alten Medien, nenne ich sie mal die also großen getragenen traditionellen Medien, ganz viele Formatfragen stellen, ganz viele Inhalte klären, dann wird getagt und rumgereist und Gespräche geführt und ein Drehbuch geschrieben und dann wird die Doku erst gefilmt.
Ja.
So, und beim Podcast ist aber so, man hat morgens seine Lieblingspodcaster und freut sich, es ist eine neue Ausgabe da. Und was dann besprochen wird, ja, das hört man ja dann erst, wenn man es hört. Aber man hört erstmal, weil das diese Lieblingspodcaster sind. Und dieser Umbau, also dieses Persönliche da drin, das ist eben, dem hat ja gestern diesen Witz gemacht, Personalcomputer, nein, das ist natürlich der persönliche Computer. Und ich halte das nicht nur für so eine kleine Wortverwechslung, sondern konzeptionell ist das in den Köpfen nie richtig verankert worden, was es bedeutet. Und Stimme und Stimmung, das legt der Tim auch mal drauf Wert. Wir haben nicht einfach nur eine Fortführung von technologischen Entwicklungen, die irgendwas ermöglichen, sondern wir haben so konzeptionelle neue Schaffungen, die aber, wie man dann immer wieder feststellt, so verteidigt werden müssen. Und ich glaube, es werden tatsächlich neue, ich will nicht mal sagen Berufe, auch so der Influencer, ja, also dieses Influencer-Prinzip setzt sich ja überall. Markus Söder ist heute ein Influencer.
Oh Gott.
Und erst dann ein Politiker.
sagen wir mal so, er versucht natürlich diese Mechanismen, die Influencer nutzen, zu nutzen. Ich bin tatsächlich auch erst diese Woche über seinen TikTok-Account gestoßen und dachte, okay, wow, also da ist wohl was an mir komplett vorbeigegangen, das passiert öfters. Den gleichen Moment hatte ich, glaube ich, 2015 oder so mit YouTube, wo man dann plötzlich gemerkt hat, so als Konsumentin von Zeitungen, Podcasts und Fernsehen, dachte man so, okay, krass, es gibt irgendwie eine Welt auf diesem YouTube, wo Leute Millionen Follower schon haben.
Ja.
Und da passieren Dinge, die habe ich einfach überhaupt nicht mitbekommen. So.
Genau.
Und das Gleiche passiert jetzt gerade wieder mit TikTok. Die Frage ist, was hat das jetzt mit Podcasts zu tun? Also, dass die Mechanismen sich da wieder dann, also dass sich das so abfärbt, oder was meinst du?
Ja, also das ist, wir können es jetzt direkt vergleichen, weil wir haben das Gespräch begonnen, indem ich nach Nicole Diekmann gefragt habe.
Ja.
Und für dich... So, also da ist es ja ganz selbstverständlich zu sagen, ah ja, das ZDF wollte das wohl irgendwie nicht und Markus Lanz kommt auch aus dem ZDF und es wird auch so vom ZDF produziert, also finanziert, aber nicht produziert, sondern das machen dann so eigene Buden. Und dann stellt man ja fest, okay, in der Denke ist es, wir sind Podcast-Produzenten, also wir haben so Ideen und dann hat man gleich so eine Stimme im Ohr und einen Sprecher und der hat so Inhalte und wir vergleichen das dann mit, ja, warum macht Nicole Diekmann das nicht beim ZDF? Und jetzt ist es aber einfach so reingerutscht ins Gespräch, dass die eigentliche Erklärungsfolie ja ist, okay, wir machen Podcast, persönliches Medium, wir entscheiden uns für eine Stimme, für ein Programm, wir konzeptionieren dazu, aber der Konkurrent ist eigentlich Markus Söder und die CSU. Also Haus 1 ist sozusagen gar nicht Konkurrent vom ZDF oder sonstigen Medienorganisationen und sagt, okay, wir versuchen jetzt aus Podcast mal mehr rauszuholen als nur das spontane Gespräch. Also wir machen Programm, so wie ja diese Idee aus Amerika war. Und eigentlich konkurrieren wir mit der CSU. Was ja dann bedeutet, wenn man das ernst nimmt, Und die einen oder anderen Grundsätze, die ja auch in Medienstaatsverträgen drinstehen, wie zum Beispiel Artikel 1 Grundgesetz ist uns ganz wichtig und an der Demokratie wollen wir nicht wackeln lassen, müsste man sich jetzt eigentlich so Fragen stellen wie, okay, wie behaupten wir jetzt Podcasts oder wie nutzen wir die Möglichkeiten eines persönlichen und sehr nahem, also dem nächsten Medium, das wir haben, Podcasts gar nicht so sehr, um auch Medien produzieren, wie schon immer Medien produziert werden, zum Beispiel im ZDF, sondern als, nee, wir können das Markus Söder nicht durchgehen lassen. Wir kämpfen hier ganz konkret gegen andere politische Ideenarbeiter zum Beispiel oder andere Arten von Unterhaltungsproduktionen, die ablaufen. Und eigentlich haben wir jetzt so ein Spielfeld, auf dem alle gleich sind und die CSU gegen das ZDF, gegen Haus 1, gegen was auch immer dann nochmal an Konzeption durch, keine Ahnung, nächste technische Entwicklung. Podigy hat jetzt das im Angebot und plötzlich gibt es da so ein neues Aufflackern von, ah, ich hatte doch schon immer mal die Idee und jetzt kann ich es einfach machen. Also ich weiß noch, dass Jenny Günther damals meinte, ja, sie hat ihren Podcast einfach zu Hause so in der Badewanne aufgenommen, weil es plötzlich möglich war, ins Handy reinzusprechen und das dann zu publizieren. Und das sind ja dann klar Nischenprodukte, aber für das Publikum relevante politische Anlaufstellen für alles Mögliche. Und umso weiter man das dann aus diesen alten Denken befreit und dann wirklich solche kooperativen Ideen aufgreift, wie Thomas es gestern hatte. Also uns steht eigentlich noch so Denken im Weg und eigentlich müsste man sich jetzt ernsthaft so Fragen stellen, welche neuen Berufe können wir schaffen, welche neuen Möglichkeiten ergibt uns Technologie allein dadurch, dass wir jetzt Internet haben und Institutionen nicht brauchen, Netzwerke organisieren. Also dann relativ viel eben nicht hart mit irgendwelchen, oh, müssen wir jetzt über das Kündigungsrecht nachdenken, sondern nein, man macht so sprunghaft, man hat so Ideen, Projekte und keine großen Hierarchien und so weiter und so fort. Und das müsste man jetzt eigentlich, ich will nicht sagen aggressiver, aber so deutlicher in die Zukunft drehen, wie auch immer.
Aber ich glaube, das ist eher eine Aufgabe für dich als für uns, ehrlich gesagt. Und das möchte ich begründen damit, dass wir schon sehr auch kooperieren mit Bundeszentrale für politische Bildung, die öffentlich-rechtlichen Sender, ja, hier und da mal Stiftungen. Also je nachdem, was für ein Projekt wir haben, müssen wir ja Geld suchen. Und ganz ehrlich, also früher war es dann immer so, ja, machst du ein Crowdfunding, gehst du irgendwie zu Steady oder so. Ganz oft funktioniert das ja nicht. Also du müsstest ja eigentlich das Geld schon vor dem Start haben, so wie wir arbeiten, weil ja schon ganz viel Arbeit vorher passiert. Das heißt, wir sind nicht so frei in dem, wie du jetzt vielleicht. Ne? Du bist ein Mann-Podcaster oder zwei Mann, wenn man deine Partner oder drei Mann, je nachdem, wie viel man noch zu deiner Kooperative dazu zählt. Aber ihr könnt das natürlich ein bisschen spontaner machen und tatsächlich vielleicht auch eher so Influencer-like. Weil ich glaube wirklich, dass so der Vorteil, den ich sag mal so Leute, die sagen, ich mache es in der Badewanne oder ich fange jetzt einfach mal an. Und dann gucke ich mal und dann werden sie groß. Diese Geschichten gibt es ja bis heute, also egal in welchem Medium, aber am häufigsten mittlerweile, glaube ich, tatsächlich bei TikTok. Levi Pernell zum Beispiel ist da einer, der, finde ich, eine wahnsinnig super gute Konkurrenz zu so Leuten wie Söder ist. Und die machen das einfach. Ich fände es, glaube ich, zu viel erwartet von so einer dann vielleicht doch recht klassischen Firma, wie wir es sind. Also wir haben unsere Produktionen, die crowdfinanziert sind, die laufen, die wir einfach aus einem eigenen Antrieb heraus genauso machen, wie wir das für richtig halten. Und der Rest ist eben immer in so Häuser eingebunden. Das merken wir auch, dann natürlich ist dann der Drill ein anderer. Dann muss es noch irgendwie durch Hierarchien durch und da muss auch noch mal der Chef drauf geguckt oder drauf gehört haben. Das ist dann was doch sehr, sehr Klassisches, was für uns aber auch Vorteile hat. Es ist planbar, es ist einfach, ich habe früher immer gesagt, so hör mal The Daily von der New York Times. Am Ende werden 15 Namen gesagt, die an dieser Folge mitgearbeitet haben. Und ich finde, man hört das. Ich finde, man hört es, wenn hinter einer Produktion viel Arbeit steckt und viel Gehirnschmalz. Und so möchte ich arbeiten. Das mag ich sehr, sehr gerne.
Okay, wir machen gleich zum Ende nochmal ein kleines Thema extra auf. Aber ich will es nochmal sozusagen spiegeln. Also jetzt nicht zurückgeben, sondern ja, ich habe natürlich so diese gewisse Daytrader-Freiheit, indem ich eben nicht auf eine Organisation zurückgreifen muss. Machen wir aber jetzt gerade schon viele Gedanken, ob man nicht diese Freiheit drüber retten kann in schon so vorbereitete, und ich will nicht sagen Organisation, sondern Ressourcen, die bereitstehen. Weil ich merke jetzt bei mir auch, so Bücher zu besprechen und so relativ viele Clips, also 70 Clips in einem 5-Stunden-Podcast unterzubringen, macht doch viel Arbeit, weshalb ich jetzt so im Hintergrund, das kriegt natürlich ein Hörer so nicht mit, relativ viel Arbeit schon auslager und eben nicht nur an Technologie, sondern auch an Person. Also ich lasse dann so auf Rechnungsbasis mir so mal ein paar Schnittmarken setzen, ja. Die Downloads, was weiß ich höre dann irgendwie 100 verschiedene Downloads und will aus 70 Clips machen. Und die
Stefan, jetzt ist Slippery Slope. So ist das bei uns auch losgegangen.
Genau, aber ich achte sozusagen sehr drauf, dass ich es zur Not immer wieder alleine könnte.
Ja.
Und dann nur denke, okay, es wäre schon viel Arbeit, aber dann müsste ich es halt machen. Und ich frage mich halt, wie weit ich selber, der ich jetzt gesagt habe, nee, es darf nicht organisiert werden, weil dann ist es nur neues Radio und kein Podcast, sage, ah ja, nee, doch, es lässt sich schon organisieren, aber man muss halt vorsichtig sein, man kann das auch nicht an jeden abgeben, sondern man Voll. Muss so einen richtig ordentlichen Prozess bis hin zur Gesinnungsprüfung durchlaufen lassen, damit das dann Na, irgendwie ja. auf Linie ist und so.
Es gibt schon super viele, sehr coole Leute.
Ja, genau, was nämlich jetzt bedeutet, es gibt ein nicht richtig dritten, aber doch irgendwie anders gestalteten Weg, sich Hilfe zu holen. Und zwar durch diese neuen KI-Entwicklungen. Mhm. Also ich finde es wirklich erstaunlich. Wir werden zum Beispiel, also wenn wir es schaffen, einfach nächstes Jahr zum selben Zeitpunkt wieder eine Subscribe zu machen, werden wir, glaube ich, schon eine ganz andere Diskussion haben zum Thema, oh shit, wir stellen fest, und zwar an uns selber, ich rede mehr mit meinem PDF, das mich interessiert, als ich meine Lieblingspodcaster zuhöre. Also nicht nur, dass man sich an anderen Gesprächen so dazusetzt. Also irgendwer hat einen Podcast aufgenommen heute Morgen, lädt den mittags hoch und ich höre den dann abends. Es ist nicht mein Gespräch, aber es ist ein Gespräch und ich nehme dran teil. Und wenn ich dann später mal diesen Podcaster treffe, verwechsel ich schon und sage, wir haben das doch besprochen. Ach nee, ihr habt es besprochen, aber ich habe es gehört. Also man ist so nah dran. Und obwohl man so nah dran ist und so sehr auf Dialog getrimmt ist und so weiter, hat man heute wieder, also ich erlebe es jetzt an mir, das ist dann die Frage, wie sich es einfach in der im Publikum so weiterentwickelt, dass ich einfach morgens denke, ich sehe die Podcasts, ich sehe meine Lieblingspodcaster, ich sehe am Folgentitel, welche Themen sie besprechen, aber hier sind 80 Seiten Buch, ich als audiophiler Mensch, mir standen sie bisher nicht zur Verfügung und ich fahre jetzt auch eine halbe Stunde Fahrrad zur Arbeit und wie auch immer, aber plötzlich steht mir dieser vor 30 Jahren geschriebene Monolog auditiv zur Verfügung, vorgelesen von meiner Lieblingsstimme Lara und dann befasse ich mich mit der. Also jetzt wo wir, und Tim hat ja gestern eine Stunde lang so eine Internetgeschichte, 40 Jahre Internet und jetzt ist sozusagen Höhepunkt, wir haben Podcasts und ich denke jetzt so ein Jahr voraus und denke, das war cool, als die Podcasts ein Höhepunkt waren, so wie schon mal die Blogosphäre ein Höhepunkt waren und wir auch gedacht haben, das war eine coole Zeit. Oder Twitter auch mal ein Höhepunkt war und wir denken, das war eine coole Zeit. Dass eigentlich so in ein paar Jahren die Leute sich sehr viel mit ihren Kopfhörern und dann eben auf eine Art und Weise mit Audiogramm beschäftigen, bei dem Podcaster so als Menschen vielleicht gar nicht mehr die zentrale Rolle spielen. Ist das eine Gefahr, die du auch siehst?
Ich würde es nicht als Gefahr sehen, aber ich sehe immer sehr wenig als Gefahr. Also ich bin immer so, ah, interessant, cool, mal gucken, wie sich das entwickelt und dann gucken wir halt, was wir damit machen. Ich glaube, da kommt es immer drauf an, warum, also sich zu fragen, warum hören Leute denn Podcasts? Warum hören Leute Podcasts und nicht Hörbücher? Hörbücher gibt es ja genauso.
No.
Also klar, es ist wahrscheinlich dann von der KI nochmal schneller zusammengefasst, die 80 Seiten, als wenn du es jetzt als Hörbuch hörst. Aber warum, ne, diese beiden Leute, also dieses Personality-getriebene zum Beispiel, kann eine KI dann wahrscheinlich erstmal nicht ersetzen. Ja, erstmal, genau. In einem Jahr, glaube ich, haben wir das noch nicht. Da wird es auf jeden Fall sehr viele Podcasts mit KI geben. Also gestern ist Alles Gesagt erschienen mit einem englischsprachigen Gast und da hat einfach eine KI die Englisch übersetzt ins Deutsche mit seiner Stimme.
Ja.
Und damit ist ja Podcast jetzt auf Englisch und auf Deutsch gestern erschienen. Und ich glaube, das wird die neue Normalität. Genauso wie es diverse Podcasts gibt, wo dann irgendwelche Menschen, die nicht mehr leben. Also es gibt einen Geschichtspodcast von 4000 Hertz, der handelt von Frauen in der Geschichte. Und diese Frauen sind zu hören, aber halt als KI. Und ich glaube, das wird zunehmen und das ist ja auch irgendwie naheliegend so. Ob jetzt die 29er oder ob jetzt die Wochendämmerung darunter leiden, würde ich bezweifeln, weil ich glaube, die Leute hören das aus anderen Gründen.
Also
nicht nur Information, sondern, ja, also bei der Wochendämmerung weiß ich es und du weißt es garantiert bei deinen Hörern genauso, was die suchen bei euch. Bei uns ist es Entlastung. So.
Also es gibt dieses Phänomen, dass ein Podcast, den man auf YouTube veröffentlicht, wo man einfach nur den Leuten zusieht, wie sie sprechen, Tim hat ja gestern schon das Dunkelthema so erwähnt, würde ich sagen, ja genau, also es nicht zu sehen, hat Vorteile, der Kopf macht dann so sein eigenes Kino, aber ein Phänomen ist doch, die Leute wollen wissen, dass es noch da ist, also sie versichern sich, dass es noch da ist. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob die Leute jetzt deswegen sagen, okay, und aus Pflichtbewusstsein höre ich jetzt auch die ganzen 5 Stunden, denn so wie sich lange Texte, und ich habe jetzt erstmal nur vom, als ich das eben meinte, so, das wird mir wirklich vorgelesen, die Zusammenfassung ist ja nochmal sozusagen ein eigener Zugang.
Aber dann ist es ja wie ein Hörbuch letztendlich.
Genau, es ist im Grunde ein Hörbuch, aber mir stehen halt Sachen per Audio zur Verfügung, die mir vorher nicht zur Verfügung standen. Also alte Dissertationen, ja, okay, die gar nicht digital vertrieben werden, fotografiere ich jetzt mit meiner Scan-App und dann wird es sofort eingelesen und mir vorgelesen.
Super cool.
Genau, aber ich...
Aber dann zum Beispiel, für mich funktioniert das nicht so gut. Also ich nutze Vorlesen und Hören und solche Sachen zum, weiß ich nicht, Einschlafen, zum Putzen, zum Kochen, zum, weiß ich nicht, Spazierengehen vielleicht nicht mehr, nee. Wenn ich aber was, eine Information abspeichern will, bin ich ein visueller Lerntyp und muss es wirklich lesen.
Ah ja.
Also das ist, glaube ich, auch die unterschiedlichen Lerntypen, also wie Leute wirklich was behalten, muss man vielleicht auch noch berücksichtigen bei der Sache. Ja. Ich kann auch nicht auf E-Books, aber das ist eine andere
Sache. Genau, die Neuroplastizität ist ja sehr groß, also es gibt sehr viele Leute, gerade die, die wir als Podcast-Hörer eingefangen haben, sind vielleicht die, die besonders audiophil sagen, ja, also wenn mir alles audiophil, also per Audio zur Verfügung steht, weiche ich schnell aus. Also es könnte auch da weiß, so ein Ding liegen. Nur mein Appell wäre eben auch, dass man sagt, weil du jetzt zu Recht gesagt hast, ich sehe das nicht als Gefahr, ich jetzt eigentlich auch nicht. Und ich werbe auch immer sehr dafür, dass die Leute meine Podcasts natürlich in zweifacher Geschwindigkeit hören, schon allein, weil man ab 1,5-fach klüger klingt und man dann wirklich auch Zeit spart. Also es hat Vorteile für alle Beteiligten im Impression-Management. Nur ich warte eigentlich auf den Moment, in dem zuerst in dem deutschen Podcast eine KI mit am Gespräch teilnimmt. Also so wie ich jetzt am Schreibtisch sitze, wenn ich schreibe oder so und dann einfach sage, okay, der Wikipedia-Artikel ist sehr lang, mich interessiert ja nur eine Fragestellung oder okay, cooles YouTube-Video, aber ich wollte eigentlich nur diesen einen Satz, also lasse ich das alles transkribieren und so weiter. Dass man sozusagen als Avantgarde da reingeht und dem Hörer erklärt, was man noch alles hören kann, um ihn darüber zu begeistern für, ah ja, im Podcast habe ich zuerst gehört, was die neuen Möglichkeiten sind. Mhm. Weil ich war auf sehr vielen Radioveranstaltungen, wo es dann so hieß, ja, ja, wir haben die Technik schon im Einsatz, wo dann die Verkehrsnachrichten automatisiert vorgelesen werden. Aber wenn der Bernd das macht, ist das nochmal besonders oder so. Und ich denke mir, nee, das ist dann nicht besonders, sondern die Einflugschneise muss irgendwie anders sein.
Das ist Wunschdenken. Und ich muss gerade an einen Bekannten denken, der liebt seinen Chat-GPT. Und der unterhält sich wirklich mehrmals die Woche stundenlang mit seinem Chat-GPT und erzählt mir dann immer ganz begeistert, was für tolle Gespräche das sind, weil das hat so gute Ideen, auf die man selber gar nicht gekommen wäre und es schöpft so aus dem Vollen und man hat so, das ist so organisch und so kreativ, was da passiert. Und wenn ich den davon reden höre, wie er mit ChatGPT chattet, weiß ich ganz genau, das wird ein Podcast. Also, und das werden Leute gern hören, weil natürlich bringen diese KIs auch noch mal was mit rein, was total interessant ist, was wir vielleicht als Menschen auch gar nicht liefern können, weil einfach unser Speicher ist begrenzt. Ja. Und gleichzeitig gab es ja jetzt gerade auch von Google wiederum eine neue Software, da schmeißt du Sachen rein und die macht dir einen Podcast raus. Auch da, es gibt ja immer noch diese Grenzen. Die Frage ist, werden sich diese Grenzen irgendwann auflösen? Also ist es irgendwann so, dass, weiß ich nicht, ChatGPT einfache Matheaufgaben nicht mehr falsch löst, was ja jetzt teilweise noch der Fall ist, und man dem wirklich vertrauen kann? Oder ab wann kannst du dem wirklich vertrauen? Das ist eine große Frage. Mhm. Ab wann hat so ein Ding eine Personality? Also wenn wir diesen Aspekt jetzt nochmal betrachten.
Oder halt auch ein Urheberrecht.
Ja.
Sobald man das im Gespräch mit drin hat und man vertreibt den Podcast aber unter einem großen
Die Musikbranche ist da ja schon mal nochmal eins weiter und hat da ja entsprechend auch schon die Probleme, die wahrscheinlich auf uns auch alle noch zukommen werden.
Ja, also man hat jetzt so eine technische Entwicklung gehabt, die wir immer so verstecken konnten vor dem Hörer. Und ich, also man hat einfach, auf Honig macht den Ton gut, aber der ist halt einfach schön. Wer das gemacht hat, ist ja auch, dem Hörer egal.
Ist ja auch keine KI. Ich glaube, die machen da schon noch...
Naja, war eben schon so ein bisschen... Ich habe ein paar AI-Buchstaben auf der Folie gesehen. Und es ist ja auch...
Also ich glaube aber, das sind zwei verschiedene Dinge. Also sozusagen diese Algorithmen, die den Ton schön machen, wenn ich das richtig weiß, sind die nicht KI programmiert, sondern da wird schon nochmal richtig gehört und geguckt und per Hand geschraubt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Um das Modell zu trainieren, das dann später im großen Skalierungseffekt einfach alles hübscher macht. Aber ich meine nur, bisher konnten wir diese Technologien so verstecken, aber ich denke, sie sollten jetzt so auf die Vorderbühne. Also die Podcasts müssen eigentlich jetzt noch bewusster und deutlicher. Ich versuche schon immer, mir eine Notiz zu machen, auch um dann im Podcast zu sagen, okay, also dieses März-Interview habe ich mir nicht in voller Länge angehört, sondern TurboScribe hat mir das und ich habe mir dann die Zeitmarken geben lassen und dann nur noch die Schnittmarken, die mir Claude ausgewählt hat, zusammengestückelt, um es für den Hörer transparent zu machen. Und der nächste Schritt wäre eigentlich zu sagen, ganz avantgardistisch, okay, wir lassen uns hier nicht aussortieren, sondern wir holen jetzt einfach die KI-Stimme mit an den Tisch und wenn hier Unklarheiten sind, stürzen wir uns nicht in irgendwelche auch noch Emotionen hervorrufenden Chaos-Situationen, sondern wir fragen dann einfach konkret nach und kriegen eine per Audio vorgetragene Antwort. Also ich hoffe eigentlich, dass wir nächstes Jahr auf einer Subscribe, wenn wir eine machen, schon diesen Technikdreh nochmal eine Stufe weiter drehen. Da, wo es dann auch für den Hörer interessant wird, wo der Hörer auch versteht, okay, ich bin ja gar nicht nur auf Menschen angewiesen, das so persönliche Medium, über das muss ich auch nochmal nachdenken als Hörer, wie auch immer. Also irgendwie so, ich glaube, es ist eine kritische Zeit. Also so sehr wie gestern gesagt wurde, okay, Podcasts sind so der Höhepunkt der Internetentwicklung, bin ich mir nicht so sicher, ob man das vielleicht ein bisschen übertreibt.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Wir haben noch 2 Minuten, falls jemand eine Frage hat. Ansonsten danken wir euch. Niemand hat eine Frage, gut. Okay, vielen Dank.